Also, es geht heute um das 9. und 10. Gebot Gottes. Wir lesen es im 2. Mose 20, Vers 17. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Ich habe meine Gliederung in drei Punkte unterteilt. Das erste ist Begehren, ein heute nur noch sehr selten gebrauchtes Wort. Zweitens, warum sollen wir denn nicht begehren? Und im dritten versuche ich eine Antwort, die der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom gegeben hat. Dort heißt es nämlich, Jesus Christus soll der Herr eures Lebens sein. Passt auf, dass sich nicht alles um eure Wünsche und Begierden dreht. Begehren, ein nur noch eher selten gebrauchtes Wort. Wer redet denn noch so? Also ich habe so etwas erst schon lange nicht mehr gehört. Ich begehre etwas. Ich begehre dich. Mein Begehr ist es, das. Nee, heute heißt das, ich will das. Jetzt, gleich und sofort. Manchmal sprechen wir vielleicht noch von etwas Erstreben. Sich erträumen, sich sehnen, versessen sein. Die jungen Leute sagen wahrscheinlich eher so, ich giere und hungere danach, ich lechze und schmachze danach, ich verlange etwas. Aber ich begehre etwas, das habe ich zuletzt vor sehr langer Zeit gehört. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen von einem sehr erfolgreichen und vermögenden und einflussreichen Mann, der in seinen Memoiren dies hier schreibt. Also sagte ich mir, versuch fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Doch ich merkte, das ist irgendwie sinnlos. Und mein eigenes Lachen erschien mir absurd und das Vergnügen, was hilft es schon? Ich nahm mir vor, mich mit Wein zu betrinken und so zu leben wie die ganz normalen Menschen um mich herum. Allerdings ohne mich dabei vollkommen zum Esel zu machen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und ob sie in der kurzen Zeit ihres Lebens irgendwo Glück finden können. Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und engagierte mich schwerpunktmäßig in der Landwirtschaft. Ich legte Ziergärten und riesige Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen bewässern zu können. Und ich stellte neue Leute ein und ergänzte mit ihnen meinen langjährigen Personalbestand. Einige von ihnen hatte schon mein Vater eingestellt. Ich hatte größeren Besitz als alle, die vor mir in dieser Stadt Einfluss und Macht gehabt hatten. Meine Bankkonten waren dick gefüllt. Ich war in den verschiedensten Bereichen und Branchen investiert und hatte alles gut verteilt, das Risiko also minimiert. Ich engagierte Musiker, die mich und meine Gäste in meinem Haus unterhielten. Ja, und ich hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. Und so wurde ich berühmter und reicher als jeder, der vor mir in dieser Stadt gelebt hatte, und meine Klugheit und meinen Überblick verlor ich dabei trotzdem nicht. Ich gönnte mir wirklich alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt, ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich hatte dafür arbeiten müssen. Und ich erkannte, alles war letztendlich sinnlos, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Mann, hatte ich gedacht, als ich das las, der jammert aber wirklich auf einem absolut hohen Niveau. Was will der denn noch? Der hat doch alles und klagt noch darüber? Ich habe gelesen, Habgier und Raffgier ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz und das unabhängig von dessen Nutzen. Habgier und Raffgier sind eng verwandt mit Geiz auf der anderen Seite, der übertriebenen Sparsamkeit und dem Unwillen zu teilen. Sollte das hier eventuell vorliegen? Der Volksmund sagt, Reichtum macht nicht glücklich. Und wer sich in der Yellow Press Scene auskennt, der sogenannten Regenbogenpresse, das sind die Berichte über die Very Important Persons, die sehr wichtigen Personen. Wer sich da auskennt, der weiß mit Sicherheit, dass viele von diesen Reichen, von diesen Stars und Sternchen durchaus nicht immer glücklich leben. Ich weiß nicht, es sind wohl die Emotionen, unsere Gefühle, unsere Neigungen und Erwartungen, aber vielleicht auch unser eigenes Anspruchsdenken, dass wir nie vollkommen zufrieden sein können. Wir wollen immer mehr. Alles jetzt und sofort. Und natürlich darf es nichts kosten, denn Geiz ist ja natürlich geil, das wissen wir alle. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, du sollst nicht begehren. Es wäre doch schön, wenn ich im Geld schwimmen könnte wie dieser Dagobert Duck, die Comicfigur von diesem amerikanischen Zeichner Karl Barks. Es wäre doch gut, wenn ich nicht jeden Eurocent mehrfach umdrehen müsste, bevor ich ihn ausgebe. Es wäre doch angenehm, wenn ich auch so ein großes Auto hätte, wenn meine Frau oder mein Mann so aussehen würde wie die von Müller-Meyer-Schulze. Wisst ihr, ich fürchte, Habgier und sexuelles Verlangen sind in allen gesellschaftlichen Kreisen präsent. Und der Schreiber dieser Memoiren war übrigens der König und Prediger Salomo. Warum also sollen wir nicht begehren? Ist es nicht so, dass gerade unsere Begehrlichkeiten ein permanenter Motor für Innovation, Entwicklung und Fortschritt gewesen sind und auch immer noch ist? Ist es nicht so, dass wir kreativ wurden, weil wir und auch noch werden, weil wir vermeintlich Defizite in unserem Leben ausgleichen wollen? Ist es nicht so, dass die Menschheit sich gerade deswegen auf den heutigen Stand entwickelt hat, weil sie das Feuermachen herausgefunden haben, weil Menschen Maschinen erfunden haben, hatten, die nun allen zugutekommen? Ist es nicht so, dass wir hier heute warm und trocken sitzen können, gute Musik hören, Lautsprecher, die meine Rede verstärken und die Übertragungstechnik, die es unseren Freunden aus anderen Ländern möglich machen, die Predigt mitzuhören, zu übersetzt bekommen? Ich denke schon, dass das mit unseren Begehrlichkeiten zusammenhängt, mit unserem Streben, Defizite auszugleichen. Und es führt dazu, dass wir heute vieles ganz einfach und leicht handeln können. Also, warum sollen wir denn nicht begehren? Was ist so schlimm daran? Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendwas anderes, was ihm gehört. Es geht also nicht um das Begehren, um das Nichtbegehren, sondern darum, dass wir nichts begehren sollen, was einem anderen gehört. Ich denke, eigene Wünsche und Träume sind durchaus erlaubt. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. In der Zeit, bevor dass dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben wurden, gab es sicherlich auch schon irgendwelche Gesetze und Regeln, die unter ihnen galten. Im Besonderen waren das wohl die Gesetze der Ägypter, in deren Abhängigkeit sie ja viele Jahre gelebt hatten. Ich habe gelesen, der Begriff Maat, M-A-A-T geschrieben, wird immer noch wieder im Zusammenhang mit den Recht und Ordnung in Ägypten verwendet. Man weiß wenig über die damalige Rechtsprechung, aber sie war nach heutiger Sicht eher unvollkommen. Ich habe ein Beispiel gelesen. Ganze 18 Jahre zog sich der Prozess um einen Topf Schmalz hin, den der Arbeiter Männer dem Polizeichef Mendmose auf Kredit verkauft hatte. Letztgenannter, also dieser Polizeichef, hatte versprochen, dass er dafür Entgerste zahlen würde, hat es aber nie getan. Und erst nach einer schier unendlichen Anzahl von Prozessen und Revisionen letztendlich gewann der Arbeiter Männer nach 18 Jahren. Und ich denke, und in Israel gab es damals auch noch so ein so ausgeprägtes allgemeines Recht. Ich denke, jeder sah zu, dass er sich selbst sein Recht verschaffte. Und dazu zählte dann eben auch, dass jedermann das nahm, was er begehrte, wenn er es konnte, auch wenn es ihm nicht gehörte. In dieser Situation, denke ich, war es eine große Hilfe, aber auch etwas vollkommen Neues, dass sie, das Volk Gottes, die Gebote von ihrem Gott selbst und persönlich bekamen durch ihren Anführer Moses. Uns, die wir inzwischen viele Jahrhunderte mit diesen Grundordnungen leben und darum wissen, mag das eigentlich selbstverständlich sein. Wir kennen das ja schon. Es ist ganz normal, dass wir eben nicht stehlen, nicht niemanden verletzen und so weiter, nicht lügen und solche Sachen. Aber damals waren diese Gesetze noch nicht vorhanden. Sie wurden dem Volk Israel gerade erst gegeben. Und da hatte der Stärkere das Recht auf seiner Seite. Und auch über die Jahrhunderte hin gab es und gibt es Menschen, die sich nicht darum scherten und scheren, dass sie die Regeln durchbrachen. Wir brauchen das Öl aus Saudi-Arabien, aus Venezuela, Kanada, dem Iran und Irak. Und ohne das Gas aus Russland könnten wir hier nicht heizen. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es ungehindert durch die Ukraine fließen kann. Also setzen wir alles daran, es zu bekommen, ganz gleich, ob mit legalen Mitteln oder durch entsprechendes politisches Traktieren und Manipulieren. Ja, gegebenenfalls müssen wir auch andere Machtmittel einsetzen. So ist es im Großen. Und im Kleinen führt es dann dazu, dass wir das, was uns so gefällt, einfach nehmen, wenn wir stark genug und klug genug dazu sind. Den besser bezahlten Job, das schnelle Auto, das Fahrrad oder auch die Frau des anderen. Du sollst dir nicht nehmen, was einem anderen gehört. Denk nicht mal dran. Aber wenn ich da jetzt nicht rankomme, der Wunsch bleibt aber doch trotzdem in mir. Ich will das doch, aber es geht nicht. Neid macht sich breit. Warum hat der das und ich nicht? Das ist doch ungerecht. Das ist sowas von ungerecht. Also dem wünsche ich die Pest, die Cholera an den Leib. Möge er dran ersticken. Wenn er das nicht kann, wenn ich das nicht haben kann, dann soll der es auch nicht haben. Liebe Gemeinde, ihr denkt wahrscheinlich, jetzt spinnt er so ein bisschen, sowas kommt in einer christlichen Gemeinde mit Sicherheit nicht vor. Ihr wisst, ich bin in meinem Leben ein bisschen rumgekommen. Ich habe in Kirchen und Gemeinden in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und auch in den letzten 24 Jahren jetzt in Sachsen halt verschiedenste Gemeinde und Christen kennengelernt. Und ich will mir nur mal ein paar Beispiele nennen. Ich hörte von einem Bruder, der sagte, also der da, ne, der könnte gern mal ein bisschen mehr geben. Die Familie, die schwimmt doch in Geld. Das bezahlen die doch aus der Portokasse, die verdienen doch beide gut. Oder ein anderer sagte mir, ey, wie oft die jedes Jahr in den Urlaub fahren, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ich sag nicht, wo das war. Eine Frau sagte mal, hey, die Alte da, die hat das gut. Die hat einen erfolgreichen Mann, der sich versorgt. Ich muss sehen, selbst sehen, wie ich mit meinem Hartz IV klarkomme. Und mir sagte mal jemand, Jürgen Bartram, du hast das gut. Du hast eben eine tolle Frau zu Hause. Alles Aussprüche, die ich in den letzten Jahren in christlichen Gemeinden und Kirchen gehört habe. Ja, auch in unseren Gemeinden, in unseren frommen Kreisen scheint es immer noch eine Menge an Neid mitzuschwingen. Und es ist ein schmaler Grat zwischen sich Wünsche erfüllen, Defizite auszugleichen und der Habgier und dem Neid. Der Apostel Paulus warnt in seinem Schreiben an die Gemeinden in Rom: Jesus soll der Herr eures Lebens sein. Passt auf, dass sich nicht alles um eure Wünsche und Begierden dreht. Und er tat das mit gutem Grund. Rom war zu der Zeit der Mittelpunkt der damals bekannten Welt. Die verschiedenen römischen Kaiser hatten ein Imperium aufgebaut, andere Völker unterjocht und ihnen ihre Gesetze und ihre Lebensart aufgezwängt. Rom war der Vorreiter für alle gesellschaftlichen Trends. Dort wurden die Maßstäbe gesetzt. Und es gab dort auch einen großen Wohlstand, von dem jedermann etwas abhaben wollte. Und viele führten deshalb einen relativ lockeren Lebenswandel. Und das ging auch schon an den, oder die Auswirkung ging schon damals auch an den jungen christlichen Gemeinden nicht spurlos vorbei. Auch die Christen wollten und wollen ein Stück abhaben von dem leckeren Kuchen. Ist das heute so viel anders? Paulus weist darauf hin, was wir eigentlich heute auch noch alle wissen. Jesus ist der Erste und das Wichtigste in meinem Leben. Er sollte den Spitzenplatz auf meiner Prioritätenliste einnehmen. Tut er das? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen, ermutigt Jesus selbst seine Jünger in der Bergpredigt. Und darauf, liebe Gemeinde, kommt es eigentlich an, dass wir das Vertrauen aufbringen. Das ist nicht einfach so da. Wir müssen das auch aufbringen. Es riskieren, dass wir darauf trauen, dass Gott, der Herr, uns das Notwendige zum Leben gibt. Auch wenn wir selbst hart dafür arbeiten müssen. Ich denke, es ist unsere Bestimmung, hart zu arbeiten für das Leben auf dieser Erde. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, lesen wir schon im 1. Mose. Wir müssen alle hart dafür arbeiten. Und das Leben besteht eben nicht nur aus Essen und Trinken. Das besteht nicht nur aus Haus und Hof und Auto und Urlaub. Ich denke, es ist etwas sehr, sehr Wahres daran, ein ganz großes Geheimnis, dass wir, der Mensch, auch immer wieder Nahrung aus dem Wort Gottes, unseres Herrn, aufnehmen müssen, um überleben zu können. Ich stelle mir gerade mal vor, wie das wäre, wenn ich nichts von Gott wüsste und von der Hoffnung, die im Glauben an Jesus steckt. Nee, eigentlich nicht, wenn ich mir das recht betrachte. Dann bliebe mir nämlich tatsächlich nichts anderes übrig, als dass ich jeden Tag, jede Stunde sehen müsste, dass ich auf meine Kosten komme, damit ich die Erdenzeit auch wirklich voll ausnutzen könnte. Denn danach wäre ja nichts mehr. Seid ihr einig, dass das eine grausige Vorstellung ist? Wenn dann wirklich Schluss wäre? Aber zum Glück ist das ja nicht so. Allein durch den Glauben an Jesus, dem Sohn Gottes, bin ich gerettet und habe Anteil am ewigen Leben. Wow, das ist doch großartig, oder? Und für jeden, der in diesem Gottesdienst heute sitzt, darf ich das im Namen von Jesus anbieten. Lass dich versöhnen mit Gott. Kehr um von deinem bisherigen Lebensweg, der definitiv mit absoluter Sicherheit im Chaos enden wird. Und vertraue diesem Jesus, glaube ihm und lasse dich taufen, wenn du es bisher noch nicht getan hast, als dein Bekenntnis zu ihm. Und du wirst leben. Du wirst leben und du wirst ganz getrost leben können. Du brauchst dann nicht mehr danach zu gieren, dass du im Leben ja nichts verpasst. Wenn du unserem Herrn, dem Gott, den die Bibel beschreibt, glaubst, wirst du eine neue Dimension von Leben kennenlernen, wie du es dir vorher nicht im Entferntesten hast vorstellen können. Und es ist wahr, was der Apostel Paulus den Gemeinden in Galatien schreibt. Wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen seinen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Wisst ihr, das ist wirklich wahr. Das ist der Hammer. Als ich diese Botschaft vor 43 Jahren hörte, da schlug mir das Herz bis zum Hals. Ich weiß das noch wie heute. Ich war sprachlos. Da geschah eine Revolution in mir. Alles, was ich bis dahin für gut und richtig erachtet hatte, war plötzlich in Frage gestellt. Ich weiß es noch wie heute. Ich bin am ganzen Leib zitternd aufgestanden und habe mich entschieden, diesem Jesus zu folgen. Ich bin umgekehrt. Ich habe mich taufen lassen und ich bin zu der Gemeinde von Jesus hinzugetan worden. Und das habe ich bis heute nie bereut. Und wenn hier heute jemand unter uns ist, der eine solche Entscheidung auch treffen will, der möge das im Anschluss mit mir und anderen Geschwistern festmachen. Und Gott wird ihn segnen. Gott segne dich. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, seinen Knecht oder Magd, Rinder oder Esel oder irgendwas anderes, was ihm gehört. Hast du deine Begierden und dein selbstsüchtiges Leben mit seinen Leidenschaften tatsächlich ans Kreuz schlagen lassen? Oder schielst du hin und wieder nochmal zu den Obstbäumen des Nachbarn? Bekanntlich ist ja alles, was auf der anderen Seite des Zaunes wächst, immer schöner, größer, saftiger und grüner. Da kommen Begehrlichkeiten auf. Aber vielleicht lernst du es ja auch, dich darüber zu freuen, dass dieser liebe Nachbar so schöne Früchte ernten kann. Und wenn du dich mit ihm darüber freuen kannst, wirst du feststellen, dass deine Früchte auch nicht so schlecht sind. Auch über sie kannst du dich freuen. Ich fasse zusammen. Wenn wir uns wie der Prediger Salomon alle Begehrlichkeiten, alle Wünsche der Welt erfüllen könnten, kämen wir wahrscheinlich trotzdem irgendwann mal zu der Feststellung, alles war letztendlich sinnlos. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen, es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Meine Gefühle und Wünsche treiben mich an, aber sie führen ins Nichts. Ich darf begehren, ich darf danach streben, meine Defizite zu beheben, aber nicht um den Preis, dass ich anderen etwas nehme, was mir nicht gehört. Und Jesus, der Christus, allein soll der Herr in meinem Leben sein. Er soll an erster Stelle stehen. Ihm möchte ich immer ähnlicher werden. Er versorgt mich mit Gütern, die ich sonst nirgendwo kaufen und erwerben kann. Er schenkt mir kostenlos sein Wort, das mich zum ewigen Leben führt. Und dafür sei ihm Dank alle Ewigkeit.